Das Radio 1 Medienmagazin im ersten, ja, am ersten Samstag des Monats. Und Sie wissen, wir gucken immer zurück, was wurde vielleicht im Medienmagazin unterdrückt an Nachrichten, weil die Sendung einfach so kurz ist, wie sie ist, oder weil ich etwas übersehen habe. Alles kann ja passieren. Und Daniel Fien und Herr Pehler sind immer dabei, so einfach mal zu gucken, was ist denn durch den Medienrost gefallen, und hier Ihre Beobachtungen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hallo Berlin, ich bin Herr Pehler.
Hallo Brandenburg, ich bin Daniel Fiene. Jetzt im November werden wir erfahren, ob das Netzwerk Recherche nach dem Eklat von vor einigen Wochen rund um den Ex-Vorsitzenden Thomas Leif einen Neustart schafft. Es soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Im Oktober wurde aber nochmal dreckige Wäsche gewaschen. Dieser Fall ist Ihnen ja schon früher mal hier im Radio 1 Medienmagazin begegnet. Wir fassen jetzt deswegen die Neuigkeiten zusammen.
Im Kern ging es dabei um finanzielle Unregelmäßigkeiten, und im Oktober ist dann der zweite Vorsitzende Hans Leyendecker in das Zentrum der Kritik gerückt. Zumindest wird ihm Mitverantwortung vorgeworfen. So sei eine Kanzlei mit den Prüfungen der Vorgänge beauftragt worden, die Leyendecker nahestünde, und Leyendecker selbst soll in der Süddeutschen Zeitung zu einseitig berichtet haben. Leyendecker reagierte, indem er zugab, dem ersten Vorsitzenden Thomas Leif blind vertraut zu haben. Das sei dumm gewesen.
Für einige klingt das nach typisch deutscher Vereinsmeierei. Auf einen grünen Zweig ist die Journalistenvereinigung mit den hohen Berufsmaßstäben im Oktober aber nicht gekommen.
Ein anderer journalistischer Verein sorgte auch im Oktober für böses Blut, der Freischreiberverband. Die Vereinigung für freie Journalisten hat den Himmel- und Höllepreis ins Leben gerufen, und dabei sollen gute Redaktionen für ihren guten Umgang mit freien Journalisten gelobt und schlechte Redaktionen für ihren schlechten Umgang mit freien Journalisten öffentlich getadelt werden.
Die Idee klingt ja erstmal ganz witzig. Der Preis ist aber jetzt in seiner ursprünglichen Form gescheitert, denn als die Nominierten raus waren, gab es einen Proteststurm seitens der Redaktionsleitung der Hölle-Nominierten. Dazu gehörten die Neon, Für Sie und Spiegel Online. Nach Meinung der Jury waren diese Redaktionen besonders unfair. Diese Redaktionen fanden jedoch die Nominierung besonders unfair. Schließlich konnte nicht so ganz genau von den Freischreibern erklärt werden, warum es diese Kritik gibt. So sei der Vorwurf, sich Themenvorschläge anzuhören und dann selbst zu machen, sehr stark, aber sehr ungenau.
Und schließlich haben die Freischreiber im Oktober den Höllepreis dann erstmal gestoppt. Auf der Homepage ist die Begründung zu lesen, und die lese ich kurz mal vor. Zitat: Die Juryentscheidung für die drei Hölle-Kandidaten basiert auf Fallschilderungen und Tatsachenberichten freier Journalisten, denen wir Vertraulichkeit zugesichert haben. Wir sehen uns nicht in der Lage, diese Nominierung hinreichend zu begründen und gegen zum Teil sehr aggressive Kritik zu verteidigen, ohne diese Vereinbarung zu brechen. Uns ist klar geworden, dass die zur Verfügung gestellten Begründungen als Entscheidungsgrundlage deshalb nicht ausreichen, um die mehr als 400 Freischreibermitglieder zu einer Wahl der fiesesten Redaktion Deutschlands zu bitten. Soweit die Freischreiber. Aber mal ehrlich, das hätten die sich doch auch vorher überlegen können.
Wir wollen aber nochmal die Redaktion nennen, die für den Himmelpreis nominiert sind, also die besonders fair mit freien Journalisten umgehen. Schließlich tut Lob ja gut. Einmal die Redaktion der Brand 1, der Enron und des PM-Magazins.
Im Oktober hat sich dann auch noch einiges in Sachen Zeitung der Zukunft getan. Sie konnten im Radio 1 Medienmagazin ja schon über die Diskussion der Zeitungsmacher auf den Münchner Medientagen hören. Da ging es auch um den Nachrichtenkonsum auf Tablets oder per Apps. Es passierte aber noch mehr in den letzten 4 Wochen.
Wir haben da zum Beispiel das Apple-Paradox erlebt. Auf der einen Seite hat die Tech-Szene sich enttäuscht über das neue iPhone 4S gezeigt, weil es zu wenig die Erwartungen erfüllte, in die sich die Tech-Szene selbst reingesteigert hatte. Auf der anderen Seite war es dann doch der erfolgreichste Smartphone-Start überhaupt. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1 Million iPhone 4S verkauft. Über das erste Wochenende kamen nochmal 2 bis 3 Millionen Geräte hinzu.
Ja, und damit entstand quasi über Nacht ein ganz neuer Markt für Medienhäuser, denn Apple lieferte gleich den neuen Newsstand damit aus. Auf dem neuen Betriebssystem der iPhone-Familie ist auf dem Hauptbildschirm jetzt ein Zeitungskiosk zu finden. Zwar hielten sich die deutschen Verlage zunächst zurück, es gab im Oktober aber schon Erfolgsmeldungen.
Der Verlag Condé Nast konnte seine digitalen Abozahlen um fast 270% steigern. Auch der Tagesspiegel meldete zufriedene Zahlen. Innerhalb der ersten 48 Stunden soll es Downloads im 6-stelligen Bereich gegeben haben.
Bevor der eine oder andere jetzt aber abhebt, hole ich begeisterte Hörer mit einer US-Studie lieber auf den Boden der Tatsachen zurück. Die sagt nämlich, 30% der Tablet-Nutzer konsumieren mehr Nachrichten. So weit, so gut. Sie wollen dafür aber nichts bezahlen. Tja, und nur 14% sind laut der Studie überhaupt bereit, für Nachrichten auf Tablets zu bezahlen. Und außerdem nutzen die Tablet-User kaum Nachrichten-Apps. Sie konsumieren Nachrichten lieber im Browser.
Mal gucken, wie die Verlage damit umgehen. Eine kreative Idee gab es beim Matzak Verlag. Der hat im Oktober in Hannover einen Media-Store eröffnet. Also keinen virtuellen Laden, sondern einen echten. Dort gibt's Hardware zu kaufen, also Tablets mit verschiedenen Marken, ausgestattet mit den passenden Datentarifen und Zeitungs-Apps aus dem Hause Matzaks. Die Idee erinnert uns zwar ein bisschen an die Apple Stores, aber wir wollen jetzt mal nicht kleinlich sein.
Im Oktober ist natürlich noch viel mehr passiert und wir fassen jetzt im Kurzüberblick zusammen, was wir noch gelernt haben.
So haben wir gelernt, dass deutsche Behörden immer öfter an Google herantreten und die Herausgabe von Daten verlangen. Im ersten Halbjahr gab es knapp 1000 Fälle, das sind fast 40% mehr als im Vorjahreszeitraum, und in fast 70% der Fälle musste Google die Daten auch herausgeben.
Wir haben auch gelernt, dass in Googles sozialem Netzwerk Google Plus mittlerweile 40 Millionen Nutzer angemeldet sind und dass im letzten Quartal 2,7 Milliarden US-Dollar damit verdient worden sind. Das ist ein Viertel mehr als im Vorjahresquartal.
Wir haben auch erfahren, dass Handelsblatt und die Financial Times Deutschland im nächsten Jahr Konkurrenz bekommen, zumindest online. Das Wall Street Journal will einen deutschen Ableger im Netz starten. Aktuell werden kräftig Leute gesucht.
Und dann haben wir noch gelernt, dass der Streit um den Facebook-Like-Button in Schleswig-Holstein kuriose Züge angenommen hat. Schleswig-Holsteins Datenschützer Thilo Weichert musste seinen eigenen Ministerpräsidenten abmahnen, da das Land weiter auf Facebook setzt, während er als Landesdatenschützer zum Verzicht aufforderte. Mittlerweile gibt es eine vorläufige Lösung, das Land weist nämlich auf mögliche Datenschutzrisiken bei Facebook hin.
Apropos Verzicht, Johannes B. Kerner gibt zum Jahresende seine Show bei Sat.1 auf. Seit 2009 macht er die Show, nachdem er ja vom ZDF kam, aber so richtig warm wurde er mit dem Format nicht und die Zuschauer quotentechnisch mit ihm auch nicht. Er will Sat.1 aber treu bleiben.
Nicht, dass er noch Wetten, dass Nachfolger von Thomas Gottschalk wird. Ich glaube aber, Kerner war gefühlt der einzige TV-Moderator, der im Oktober nicht als Gottschalk-Nachfolger gehandelt wurde. Vielleicht lässt Gottschalk ja im November die Katze aus dem Sack. Wir behalten es für Sie im Auge.
Und lassen es Sie dann im nächsten Monatsrückblick wissen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine mediale Zeit.
So, jetzt kann ich Ihnen schon mal die Dancehall ankündigen mit Olli Massive. Aber ich habe noch eine Nachrichtenmeldung aus dem Ticker. Die kommt dann nach dem kurzen, ja, gebührenschonenden Gesamtpaket, was Sie gleich hören werden. Aber zuvor noch ein bisschen Musik.
Radio 1.
Die MDR-Affären um den Kinderkanal Kika und den ehemaligen Unterhaltungschef Udo Voth hängen nach Informationen von Focus Online möglicherweise enger zusammen als bisher gedacht. Einzelne TV-Unternehmen hätten in beiden Fällen Schmiergelder gezahlt, berichtete Focus Online heute unter Berufung auf den Sprecher der Erfurter Staatsanwaltschaft. So habe ein Berliner TV-Produzent eingeräumt, dass der einstige Unterhaltungschef Voth von ihm 25.000 Euro erhalten habe. Der Zuschuss sei angeblich für die Rettung einer Sendung gedacht gewesen. Das Geld habe er bis heute nicht wiederbekommen. Und so schließt sich der Kreis zu unserem Interview am Anfang. Es bleibt viel zu tun für den Mitteldeutschen Rundfunk und jetzt auch für die Dancehall. Ein bisschen Musik, ein bisschen Entspannung. Vielen Dank und tschüss. Und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.